Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute Demokraten erwachen. Wie so viele fragt sich auch die WOTS, wofür noch US-Vizepräsidentin Kamala Harris eigentlich steht.
Die US-Wahl 2024 ist eines sicher nicht: langweilig. Die Wochen seit unserem letzten Podcast zu diesem Thema von Ende Mai waren geprägt von einer überraschenden Wendung nach der anderen. Ende Juni war das erste Fernsehduell zwischen Joe Biden und Donald Trump. Bidens Auftritt war eine Katastrophe. Die Stimmen wurden lauter, die über seinen Rücktritt sinnierten. Er jedoch hielt eisern an seiner Kandidatur fest. Wahlkampfthema Nummer 1: der Gesundheitszustand von Biden. Auch beim kurz darauf folgenden NATO-Gipfel lautete eine zentrale Frage: Wie schlägt sich Joe Biden? Bei einem Auftritt nannte er den ukrainischen Präsidenten Zelensky fälschlicherweise Putin. Solche Aussetzer und Verwechslungen passieren ihm seit langem. Sie dürfen dem Präsidenten des noch immer mächtigsten Landes dieser Welt aber nicht passieren. Dann folgte Mitte Juli das Attentat auf Donald Trump. Auf einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania fielen mehrere Schüsse. Trump wurde dabei am rechten Ohr verletzt. Ein Zuschauer starb, zwei weitere wurden schwer verletzt. Der Secret Service tötete den mutmaßlichen Schützen, einen 20-jährigen Jungen. Tatmotiv unbekannt. Der Tötungsversuch Trumps wirft etliche Fragen auf. Es kursieren Falschmeldungen und Verschwörungstheorien. Gleichzeitig gehen die heroischen Bilder des verletzten, aber kämpferischen Trumps um die Welt. Er verkörpert, was die Wählerschaft immer wieder zu überzeugen vermag: den starken Mann. An Trumps Sieg zweifelt niemand mehr. Eine Woche später jedoch ist das Thema Attentat aus den Medien verschwunden. Joe Biden machte den Schritt, auf den so viele gewartet haben, den aber niemand mehr erwartet hat. Er gab seinen Rücktritt bekannt, in Briefform. Meine Mitbürgerinnen und Mitbürger, es ist im besten Interesse des Landes, wenn ich zurücktrete. Ja, lieber spät als nie. Immerhin war das Timing der Verkündung perfekt. Nur einen Tag vorher wurde auf dem Parteitag der Republikaner Trump und sein Vizekandidat J.D. Vance nominiert. Die beiden waren siegessicher und genossen volle Aufmerksamkeit. Doch dann tritt eine neue Figur ins Rampenlicht: Vizepräsidentin Kamala Harris, die logische neue Präsidentschaftskandidatin. Auf TikTok gehen Kamala Harris-Memes viral. Auch in der analogen Welt sind viele gehypt. Zu Recht. Seit der Nacht der unsäglichen TV-Debatte zwischen Biden und Trump sprach sie einerseits ihre volle Unterstützung für Biden aus, doch signalisierte sie gleichzeitig auch, dass sie bereit wäre, seinen Platz an der Spitze einzunehmen, falls es dazu kommen sollte. Eine Gratwanderung, die ihr fehlerfrei gelang. Doch es gibt auch noch Inhalte. Für welche Politik steht Kamala Harris eigentlich? Ist sie wirklich so progressiv, wie sie aktuell eingeschätzt wird? Was ist von ihr und ihrem Vize Tim Walz zu erwarten? Unser Gast ist WOTS-Korrespondent Lukas Hermsmeier. Dominik hat mit ihm gesprochen.
Lukas Hermsmeier, das ist also eine kleine Premiere jetzt bei Hörkombinat Politik. So schnell haben wir einen Gast noch nie wieder eingeladen wie dich jetzt. Das liegt natürlich daran, dass seit unserem letzten Gespräch, zwar Ende Mai, unter dem Titel Demokratenversagen, in den USA unglaublich viel passiert ist. Vielleicht die erste Frage, so als US-Korrespondent: Wie geht's einem da? Wie kommt man zum Schlafen überhaupt?
Ach, ich schlafe eigentlich gut. Das hat auch damit zu tun, dass ich das große Glück habe, kein News-Korrespondent in dem Sinne zu sein. Also ich muss ja nicht jeden Tag, jeden Morgen aufwachen und das abbilden, was so passiert, sondern ich schreibe ja eher in einer wöchentlichen Taktung. Das ist mein großes Glück. Und ich bin in diesem Jahr auf die geniale Idee gekommen, mein Handy nicht mehr ins Bett zu nehmen. Für diese Erkenntnis habe ich nur 36 Jahre gebraucht. Seitdem schlafe ich auch ein bisschen besser, bilde ich mir ein.
Wenn ich unser letztes Gespräch nochmal in Erinnerung rufe, dann hat es auch dich vielleicht ein bisschen überrascht, wie schnell dann bei den Demokraten, wo wir letztes Mal noch über dieses bisschen Erstarren bei den Demokraten gesprochen haben, wie schnell dann doch noch ein Umschwung gekommen ist. Im Frühling war es noch so, das war ja die Zeit dieser Vorwahlen, wo es ja auch bei den Demokraten gab es ja Kandidaten, die eigentlich gegen Joe Biden angetreten sind, KandidatInnen. Das ist ja von der Führung der Partei sehr abgetan worden. Nein, Biden ist der Einzige und er ist der Beste und so. Und das hat sich aber dann wahnsinnig schnell geändert. Und jetzt ist die Vizepräsidentin Kamala Harris, so wie es ausschaut, zu 99,9% die Kandidatin, die nächste. Obwohl sie ja eigentlich nie von irgendjemand in diese Position, weder zur Vizepräsidentin noch jetzt zur Kandidatin, gewählt wurde. Ist das alles, diese plötzliche Wendung, ist das nur zu erklären durch so Affekte, durch Erkennen, wie schrecklich die Lage ist bei dieser Debatte?
Ja, ich glaube, es hat viel mit dieser Debatte zu tun, wobei sich bis zur Debatte natürlich bestimmte Dinge abgezeichnet haben. Also die Umfragen waren ja schon Monate, eigentlich Jahre relativ katastrophal für Biden. So die Popularitätswerte und dann die direkten Umfragen, wenn es um ihn und Trump ging. Das war so die Hintergrundmusik, ja, dass eigentlich dieser Kandidat jetzt viel zu unbeliebt ist. Das Thema Alter, sein Alter war, ist seit langem schwelend und wurde immer wieder angesprochen, war immer wieder Thema in den Medien. Und dann kam diese Debatte. Und ich glaube, diese Debatte war so desaströs, dass sich dann innerhalb von kurzer Zeit ja sowohl demokratische PolitikerInnen, also und auch Funktionäre abgewandt haben, also und nicht nur intern so jetzt sozusagen Kritik geäußert haben, sondern klar gemacht haben in Zeitungsartikeln, dass sie eigentlich nicht mehr Biden für den richtigen Kandidaten halten. Dann sind ein paar Spender abgesprungen und haben das auch öffentlich gemacht. Also der Druck wurde einfach materieller, ja. Und es hat sich dann zu so einer Stimmung verbunden, aus der Biden nicht mehr rausgekommen ist.
Aber mir stellt sich ja schon die Frage, eben, wie du selbst sagst, war das Alter zum Beispiel, das war vorher schon ein Problem. Und es ist aber immer abgewehrt worden, immer abgewehrt worden. Ist es denn denkbar, dass sozusagen die demokratische Führung wirklich bis zu dieser Debatte der Meinung war, doch, das geht schon irgendwie, das kriegen wir noch hin?
Ich glaube, teils. Also es gibt ja auch so die linken Figuren, Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez, die haben ja für viel überraschend Biden unterstützt bis zum Schluss. Ich glaube, das war jetzt nie so leidenschaftlich, das ist der beste Kandidat ohne jeden Zweifel und macht den besten Wahlkampf, sondern es ist unrealistisch, dass sich da jemand noch anderes anbietet. Wenn sich der amtierende Präsident dafür entscheidet, zu kandidieren, dann passiert das meistens. Das war also eher so ein pragmatisches Abnicken und wir wollen Trump verhindern. Insofern unterstützen wir jetzt Biden. Aber es ist schon, ja, du hast recht, also dass da einfach eine Debatte auf einmal alles vermeintlich zum Vorschein bringt und diese Stimmung und dann auch die Entscheidung in so kurzer Zeit, das ist schon überraschend. Ich würde auch weiterhin die Partei und auch ihn dafür kritisieren, dass das so lange gedauert hat. Es gab ja eine Vielzahl von Artikeln danach dieser Entscheidung, die seine staatsmännische Verantwortung gelobt haben und so. Er stellt das Land und die Partei über sich. Also hätte er ja auch von einem Jahr drauf kommen können. So, ne? Also ich sage es immer noch als größeren Kritikpunkt, als jetzt das Lob für ihn, diese Entscheidung relativ spät zu fällen.
Ja, und er ist ja auch, also es gab auch noch nach dieser Debatte Aussagen von ihm, solange ich mein Bestes gegeben habe, dann und da gegen Trump verliere, kann ich immer noch zufrieden sein.
Ja, wie so bei den Bundesjugendspielen, ne? Ja, congrats, you tried your best.
Das andere, was erstaunlich ist, man muss vielleicht auch noch erwähnen, es gab ja auch noch den Republikanischen Parteitag in der Zwischenzeit. Es gibt auch den Vizepräsidentschaftskandidaten dort. Aber wir wollen uns ein bisschen auf die Demokraten fokussieren, wie schon bei der letzten Folge. Und bei denen ist es jetzt so, dass jetzt Kamala Harris die neue, mindestens mal stimmungsmäßig, totale Hoffnungsträgerin ist. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie diese Kandidatin jetzt geworden ist, war sie aber auch nicht wahnsinnig beliebt. Man hat eher den Eindruck gehabt, die Demokraten sind in so einer Pattsituation. Ja, Biden, Umfrage ist nicht gut, aber die andere ist ja fast noch schlechter. Wir wissen gar nicht, was wir machen sollen. Das hat sich völlig aufgelöst innerhalb kürzester Zeit, scheint zumindest einem in Europa so. Wieso war denn Kamala Harris vorher so unbeliebt und wieso ist sie jetzt so beliebt?
Also die Unbeliebtheit hat verschiedene Faktoren. Und es ist wirklich auch nicht so unwichtig, darüber noch zu reden, weil eigentlich hat sich davon wenig verändert. Diese Faktoren sind weiterhin wichtig und die könnten jetzt im Wahlkampf und dann vor allem auch, sollte sie gewinnen in den 4 Jahren als Präsidentin, das könnte dann wieder eine Rolle spielen. Also woran ich denke, ich glaube, dass sie schon von vielen Menschen als relativ elitär wahrgenommen wird, so wie sie spricht, was ihren Background angeht, ihre Geschichte und so, und dass das Leute kritisch sehen. Das ist dann im Grunde eine typische Figur der Washington-Politik. So, das ist ein Punkt. Damit verbunden, also ist es nicht so schwer zu erkennen, dass in diesem Land bestimmte Ressentiments tief sitzen gegenüber nicht weißen Menschen, gegenüber Frauen. Also auch das spielt eine Rolle. Ja, also die Kamala Harris kann bestimmte Sachen sagen und das wird vermutlich schärfer in bestimmten Teilen der Bevölkerung oder kritischer wahrgenommen, als wenn es ein White Dude sagen würde. Das ist schon, spielt auch eine Rolle, ja, diese Ressentiments. Sie hat als Vizepräsidentin auch oft die undankbare Aufgabe gehabt, bestimmte Themen zu bearbeiten und über Themen zu sprechen, mit denen man eigentlich nur verlieren kann. Also ich denke vor allem an das Thema Immigration, Grenzsicherheit. Da kann man eigentlich wenig sagen, machen, anschieben, womit man Mehrheiten gewinnt. Ja, das ist wirklich, wirklich schwierig in diesem Land. Wenn man in die Umfragen schaut, ist es schon, gibt es eine Mehrheit, die starken Grenzschutz will, die rechte Propaganda auch dann zum Teil glaubt, ja, dass irgendwie niedrige Löhne und ökonomische Unsicherheiten, dass das vor allem mit mexikanischen ImmigrantInnen zu tun hat, was de facto nicht so ist. Das sitzt tief. Also da hat sie dann oft auch einfach die undankbare Aufgabe gehabt, das zu begleiten. Und als letzten Punkt fällt mir jetzt noch ein, dass sie auch in ihrer ganzen politischen Karriere als schon als Senatorin so einen sehr auffälligen Zickzackkurs hinlegt. Also dass sie Sachen vorschlägt, Reformen befürwortet und dann sich wieder zurückzieht. Und ich glaube, das kommt schon auch bei den Leuten, da ist angekommen, dass man irgendwie nicht so richtig weiß, wofür sie steht. Aber ja, du hast ja auch nach dem plötzlichen Umschwung, also was macht jetzt diese Euphorie aus? Also ich möchte gar nicht sagen in Abrede stellen, dass das viel auch mit ihr zu tun hat, aber ich würde als entscheidenden Faktor gerade wirklich sehen, dass es nicht mehr Joe Biden ist. Also dass es jetzt eine andere Figur da ist, die flüssig reden kann, die so einen Neuanfang auch ja irgendwie verkörpert. Das alles ist, glaube ich, eine Erleichterung bei den Leuten. Ja, man sieht ja, die Spenden gehen hoch. Die Menschen, die sich für die Demokratische Partei jetzt als WahlkampfhelferInnen registrieren, ist total hoch. Also das hat einfach viel mit dieser Personalie zu tun. Ja, während das Thema Immigration schwierig zu bearbeiten ist, ist das Thema Abtreibungsrechte, für das sie ja auch steht, total in ihrem Vorteil. Ja, also da ist sie eine glaubhafte Kämpferin für eine Sache, von der die Mehrheit der AmerikanerInnen auch überzeugt sind. Also die Mehrheit der Leute selbst in Red States wollen eigentlich nicht diese drakonischen Strafen. Also da steht sie für etwas, was viele Leute befürworten. Wenn man sich jetzt in die Umfragen anschaut, wo sie vor allem zugelegt hat im Vergleich zu Biden, sind das Jüngere, sind das Nicht-Weiße, sind das Frauen, ja? Insofern ist es natürlich, es ist eine identitätspolitische Angelegenheit zum Teil, dass sie etwas verkörpert, was Biden nicht verkörpern konnte.
Sie ist nicht Joe Biden, aber wer ist eigentlich Kamala Harris? Das hat sich auch Stefan Liebig von der Rosa-Luxemburg-Stiftung gefragt und die wichtigsten Stationen zusammengefasst. Die 59-Jährige wurde in Kalifornien geboren. Die Mutter ist eine tamilische Krebsforscherin, eingewandert aus Indien, ihr jamaikanischer Vater ein marxistischer Ökonom. Beide Eltern engagierten sich in der Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre. Kamala Harris hat Rechtswissenschaft studiert und arbeitete danach in der Staatsanwaltschaft und in der öffentlichen Verwaltung. Im Jahr 2003 kandidierte sie zum ersten Mal für ein politisches Amt, gewann und wurde Bezirksstaatsanwältin von San Francisco als erste Person of Color in diesem Amt. 8 Jahre später wurde sie Generalstaatsanwältin von Kalifornien, wieder als erste Person of Color und erste Frau. Die politische Bewertung dieser Zeit sei aus linker Sicht durchaus gemischt, schreibt Liebig. Wir werden in diesem Podcast noch darauf zu sprechen kommen. Bis heute wird sie von manchen Linken als Cop, also als Polizistin, bezeichnet. Unter Präsident Barack Obama wurde sie Senatorin. Ein bemerkenswerter Moment war ihre Befragung von Brett Kavanaugh, von Trump als Richter am obersten Gerichtshof vorgeschlagen, während der Senatsanhörung über seine Bestätigung. Sie fragte den konservativen Abtreibungsgegner, können Sie sich an irgendwelche Gesetze erinnern, die der Regierung die Macht geben, Entscheidungen über den männlichen Körper zu treffen? An der Seite von Joe Biden wurde sie dann die erste Vizepräsidentin, die erste Woman of Color in dieser Position. Aber wird es nun im Wahlkampf reichen, nur etwas zu sein, nur das zu verkörpern, was Biden nicht verkörpert?
Ja, wir kommen noch zu den Punkten, die sich vielleicht inhaltlich ändern könnten oder ob sich welche geändert haben. Aber wenn du jetzt diese ganzen Gründe aufzählst, die Mehrheit davon gilt in allererster Linie für Menschen, die ohnehin zu den Demokraten tendieren würden, also die zu wählen. Und jetzt kommt es ja bei diesen Wahlen vermutlich, wie in den letzten Wahlen auch immer, vor allem auf diese paar 6, 7 Swing States an. Sind diese Veränderungen auch spürbar bei Wechselwählern oder vielleicht sogar bei republikanischen Wählerinnen?
Ja, und deutlich. Also in den allermeisten Swing States führt sie mittlerweile in Umfragen. Das war ja wirklich lange Zeit anders. Da hat dann Trump in 6 von 7 geführt gegenüber Biden. Ich habe heute Morgen gelesen, dass selbst, da muss man natürlich auch vorsichtig sein, weil sich die Umfragen zum Teil ja auch manchmal widersprechen oder es nur um ein paar Prozentpunkte geht. Also das, man darf nicht jede einzelne Umfrage überbewerten. Aber heute Morgen habe ich gelesen, dass sie selbst bei der wirtschaftspolitischen Kompetenz vor Trump liegt, was total bemerkenswert ist, weil das war jetzt schon immer sein Asset, so, ne, dass ihm so als Businessman da irgendwas zugesprochen wird. Das ist schon ziemlich bemerkenswert, vor allem im Vergleich zu Biden, ja.
letztes Mal unser Gespräch unter anderem war der Anlass dafür, dass du in Michigan warst, einem Staat mit hohem muslimischen Wählerinnenanteil und mit Menschen dort gesprochen hast. Für viele Menschen dort ist ja die Israel-Politik der USA und die Israel-Politik Joe Bidens, die Lieferungen von Kriegsmaterial an Israel, war ein Punkt, warum sie vielleicht nicht Trump wählen wollten, aber jedenfalls gesagt haben, den Joe Biden können wir auch nicht wählen, wir wählen gar niemand. Weißt du, wie das dort ausschaut, ob sich da durch diese Kandidatur von Kamala Harris was geändert hat?
Also wenn man den Umfragen erstmal folgt, auf jeden Fall. Es steht viel besser dort da, als Biden es hat. Ich habe jetzt mehreren Leuten in Michigan geschrieben gestern, mit denen ich mal jetzt telefonieren will diese Woche. Also da habe ich jetzt noch keine persönliche Rückmeldung. Ich sehe so innerhalb der ersten Wochen mit Harris jetzt an der Spitze einen interessanten Shift. Bei der ersten Veranstaltung, als sie dann gestört wurde von Demonstranten, die sozusagen Gaza-Solidarität in den Vordergrund stellen und darauf aufmerksam gemacht haben, hat sie das ziemlich abfällig und harsch abgecancelt. Ein paar Tage später passiert das Gleiche in einem anderen, ich glaube diesmal in Wisconsin, und sie geht damit ganz anders um und also erstmal jetzt rhetorisch, ja, und sagt, wir müssen denen schon zuhören, sie haben auch einen Punkt, Waffenruhe ist das, was wir eigentlich ja auch wollen und so weiter. Also allein aus strategischer Sicht halte ich das viel besser, weil das ist, es geht ja nicht, was, glaube ich, auch manchmal in Deutschland, in Europa nicht ganz ankommt. Das sind nicht ein paar radikale Stimmen hier, die irgendwie immer noch darauf aufmerksam machen, auf diesen katastrophalen Krieg, sondern die Mehrheit der Amerikaner will eine Waffenruhe. Die Mehrheit der Amerikaner wollte im März zumindest schon den Stopp von Waffenlieferungen. Also das sind Mehrheitsmeinungen, und dass sie das dann nicht abcancelt, ist, glaube ich, wichtig.
Sehr schnell, nachdem zumindest schon sehr wahrscheinlich war, dass sie die nächste Kandidatin wird. Das war zur Zeit, wo Benjamin Netanyahu, der israelische Ministerpräsident, in den USA war, und sie hat dann sich auch mit ihm getroffen und hat nachher, scheint mir, doch schärfere Worte gebraucht, klare Worte gebraucht als Joe Biden davor, im Hinblick auf, wir brauchen unbedingt dieses Ceasefire, wir brauchen unbedingt auf längere Sicht eine Zwei-Staaten-Lösung, also relativ klar gesprochen. Ist halt das Recht zur Selbstverteidigung, aber wie sie das machen, ist auch wichtig. Ja? Also es hat so geklungen, wir wollen ja nicht mehr alles durchgehen lassen, so ein bisschen. Ja? Ist das mehr als Rhetorik? Kann man das bei Kamala Harris sagen?
Also rhetorisch sehe ich da auch eine kleine Veränderung, aber solange die Gelder und die Waffen fließen und solange jeden Tag in Gaza Menschen sterben unter amerikanischen Bomben, ist das natürlich dann auch für die Leute dort oder für die Angehörigen Amerika egal, ja. Also wenn sich keine substanzielle Veränderung in der Politik äußert, dann ist es am Ende wenig wert, dass Harris dann so tut, als würde sie den Demonstranten zuhören. Also es ist wirklich die große Frage auch der nächsten 3 Monate bei diesem Themenbereich, was sich da substanziell politisch konkret verändert.
Hört, hört, das Hörkombinat hat seit neuestem einen Steady-Account. Steady ist eine Internetplattform, wo man Projekte, wie zum Beispiel das Hörkombinat, mitfinanzieren kann. Wir bieten diesen Podcast zwar weiterhin gratis an, freuen uns aber gerade deshalb über finanzielle Unterstützung. Auf unserer Steady-Seite könnt ihr eine Hütte oder einen Palast kaufen, sprich ein Bezahlabo abschließen. Ihr könnt euch aber auch nur für den Newsletter einschreiben, um keine Folge zu verpassen.
Außerdem haben wir uns tatsächlich dazu durchgerungen, auf den sozialen Medien Präsenz zu markieren. Ab sofort gibt es uns auf Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter und Blue Sky. Ja, es gibt zu viele von denen. Jedenfalls, an all diesen auch ästhetisch brillanten Orten könnt ihr uns folgen, uns verlinken und mit uns in Kontakt treten, falls ihr Anregungen habt.
Vielen, vielen Dank fürs Hören, Kommentieren, Teilen und Unterstützen.
Und es wird ja von Gegnerinnen bereits jetzt vorgeworfen, dass sie zwar rumfährt im Land und schöne Reden hält, aber sich sozusagen keine Fragen stellt, keine Interviews stellt, keine Town Halls, also Bürgerinnenversammlungen stellt, die ja relativ üblich sind im Wahlkampf in den USA. Tatsächlich war sie auch vorher nicht unbedingt als brillante Fragenbeantworterin bekannt. Wie lange, glaubst du, kann sie damit noch durchkommen, Reden halten, aber sich nicht wirklich festlegen lassen?
Ich muss gerade an Barack Obama denken, der ja, würde ich sagen, schon ein begnadeter Redner war, aber jetzt was konkrete Reformen angeht, abgesehen von Obamacare, auch nicht wahnsinnig viel angeboten hat. Ja, also da wusste man dann auch nicht, welche 5 Punkte er unbedingt verändern will, sondern es war sehr viel Yes, we can, Atmosphäre und Neuanfang und so weiter. Insofern, es ist schon auch möglich, dass sie jetzt einfach auf dieser Stimmung jetzt erstmal reitet Ich glaube nur, dass es darüber hinaus schon von Vorteil wäre, wenn Sie und Ihr Vize Walz, wenn die jetzt nochmal mit so einem Reformpaket und vielleicht auch dazu dann ein griffiger Name kommen, damit die Leute schon merken, hier verändert sich etwas, zum einen im Vergleich zu Biden und auch ist in der Wirtschaftspolitik zum Beispiel, wird ab Januar dann ein etwas anderes gefahren. Ja? Also ich glaube, dass Sie da eigentlich in den nächsten 3 Monaten schon noch was anbieten sollten, damit es klar ist, was sich ab Januar verändert.
Du hast Tim Walz schon genannt, das ist Ihr Vizepräsidentschaftskandidat, in Europa kaum bekannt. War er, bevor er so ein bisschen im Gespräch aufgetaucht ist als möglicher Kandidat, war er in den USA bekannt?
Nein, bis vor kurzem war es eine sehr, sehr unbekannte lokalpolitische Figur.
Für mich ist das ja schon das Zweite, neben Ihrer gewissen geänderten Israel-Rhetorik, das Zweite, woran man jetzt mal wenigstens versuchen kann, irgendwas festzumachen, ist eben genau diese Wahl des Vizepräsidenten. Im Vorfeld, ich schaue manchmal so linke amerikanische YouTube-Kanäle, haben sie gesagt, am besten wäre, wenn sie Tim Walz nehmen würde. Aber irgendwie wirklich daran geglaubt hat niemand. Es gab den Herrn Shapiro, der Israel-politisch ein rechter Hardliner ist, der war ein ziemlicher Favorit. Aber tatsächlich hat sie von all den Kandidaten, die ins Spiel gebracht worden sind, jetzt eigentlich den progressivsten ins Team genommen, der ja jetzt auf jeden Fall bei der Sozialpolitik sich doch unterscheidet von anderen Gouverneuren in den USA. Siehst du das auch so?
Ja, das sehe ich auch so. Und ich habe das auch ähnlich beobachtet, dass als dann die Entscheidung für Walz fiel, dass dann Leute es gar nicht glauben konnten, dass sich die Spitze der Demokraten mal so in ihrem Sinne entscheiden würde. Also so, hä? Was ist denn hier passiert? Das läuft ja, wie wir das wollten, so ungefähr. Ja, immer noch mit natürlich im Rahmen dessen, was so möglich ist. Also diese Entscheidung für Walz ist wirklich interessant, weil A war jetzt keine landesweit bekannte Figur. Aber es ist auch interessant, weil Tim Walz jetzt in den letzten Jahren als Gouverneur von Minnesota eine wirklich bemerkenswert sozialdemokratische Politik gemacht hat. Also sehr verschiedene Reformen angeschoben, die Minnesota zu so einem, wenn man jetzt an sozialdemokratische Reformen glaubt, zu einem Vorbild gemacht haben. Ja, also von kostenlosen Schulessen über bestimmte klimapolitischen Maßnahmen, also Investment in öffentlichen Verkehr, zum Teil auch Arbeitsschutz. Er hat Gewerkschaften unterstützt und all das. Dass Harris und die Demokraten das jetzt als Bereicherung sehen, das sagt schon auch was über einen kleinen Wandel in der bei den Demokraten aus. In der letzten Folge im Mai habe ich ja viel über so die Statik der Partei gesprochen. Ich glaube, das ist wirklich eines der zentralen Probleme weiterhin, ja. Und bei aller Euphorie jetzt, es haben sich so grundsätzliche Sachen nicht aufgelöst, ja, sondern die sind immer noch Probleme. Aber dass jetzt Walz als Bereicherung gesehen wird für diesen Wahlkampf und für sie, das ist schon irgendwie auch ein gutes Zeichen, würde ich sagen.
Ja, also ich merke jetzt an dem auch, wie du sprichst, schon allein an dem merke ich, dass die Stimmung in den USA anders geworden ist und auch an dem, was ich sonst so sehe. Und ich kann mir das auch ehrlich gesagt sehr gut nachvollziehen. Diese Erleichterung, Joe Biden, der nicht nur seit 40 Jahren Berufspolitiker ist und deswegen gar nicht mal für was Neues stehen kann, sondern auch durch seinen Habitus und durch seine eben Zweifel an seinen geistigen Fähigkeiten alles ein bisschen behindert hat und jetzt kommt einfach irgendwer, es ist weg, die Last ist weggefallen, jetzt geht ja mal was weiter, endlich, ja, nach 4 Jahren, das kann ich mir alles sehr gut vorstellen, aber man weiß ja auch, eine der Sachen, die Kamala Harris damals, als sie als Präsidentin gleichzeitig mit Joe Biden kurz kandidiert hatte, wurde ja zum Beispiel von linker Seite vorgeworfen, dass sie sehr harte Strafverfolgungsmaßnahmen in Kalifornien betrieben hat, die vor allem schwarzen Menschen zum Beispiel geschadet hätten. Du hast auch schon erwähnt, ihr Auftreten erinnert mich persönlich jetzt eher an Hillary Clinton als an Barack Obama, wie sie spricht, wie ihr Tonfall ist. Werden ihr diese Sachen noch um die Ohren fliegen?
Könnte es. Also einerseits ihre politische Vergangenheit, dass sie eben ja schon einen ziemlich restriktiven Kurs gefahren hat als Bezirksstaatsanwältin in San Francisco und dann auch als Attorney General in Kalifornien. Ob das aber in den USA auch ein Negativpunkt ist, ist ja auch die große Frage. Also, dass sie jetzt sich als der Cop gegen Trump, dass diese Inszenierung funktioniert, hat auch damit zu tun, dass die Mehrheit der Leute, und ich würde wünschen, es wäre anders, aber also die Polizei in gewisser Weise auch glorifiziert und hartes Vorgehen natürlich in den USA jetzt erstmal auch nicht so schlecht ankommt. Ich glaube nur, einfach aus einer linken Perspektive ist es schon auch klar, dass sie eine lange Zeit eine Art von Justizsystem und Justizpolitik gemacht hat, die zum Teil verheerend war, ja. Also die zum Teil dafür geführt hat, dass schwarze Mütter Strafen bekommen haben, weil ihre Kinder zu viel in der Schule gefehlt haben. Also da ist ja irgendwie pädagogisch und politisch alles dran falsch. Und das sind dann meistens hat es mit Armut und Ressourcen zu tun. Und dann bestrafst du die Mütter. Zum Teil hat sie sich davon auch distanziert. Ich bin großer Fan davon, dass sich Politiker, Politikerinnen im Laufe ihrer Karriere und Laufbahn ja verändern und neue Positionen annehmen und auch etwas auf etwas eingehen. Also Sturheit wäre ja noch viel katastrophaler. Aber Trump wirkt gerade schwach. Das ist ja auch das Besondere, ne? Dass Trump sich widerspricht, dass er lügt, dass er vulgär ist. Hat auf jeden Fall in den letzten 8 Jahren oftmals keine Rolle gespielt. Aber wenn er schwach wirkt, ja, wenn die Aufmerksamkeit woanders ist, das gefällt ihm nicht, das merkt man, das gefällt auch seiner Basis nicht. Und ich glaube, das ist wirklich der interessanteste Punkt, dass er im wahrsten Sinne des Wortes alt aussieht, ja.
Der Schlusssatz von unserer letzten Folge war ja, es wird nicht genügen, wenn die Demokraten nur Antitrumpismus anbieten. Kamala Harris schlägt jetzt, seit sie Kandidatin ist, aber schon immer noch in dieselbe Kerbe. Auf Wahlkampfveranstaltungen wird aufgezählt, was Trump alles schlecht gemacht hat und was er angekündigt hat, was er noch Schlechtes machen wird. Angesichts dessen, dass er schon 4 Jahre lang Präsident war und sehr fragwürdige Politik betrieben hat, aber die USA nicht den Rahmen des Demokratischen verlassen haben in diesen 4 Jahren. Sind diese Warnungen in Realität gegründet und werden diese Warnungen vor dem Diktator Trump, werden die ziehen?
Ich würde sagen, dass man einen Unterschied das feststellen kann, wie Biden über Trump redet und wie Harris über Trump redet. Also der Kolumnist der New York Times, Ezra Klein, der finde ich so im liberalen Spektrum wirklich eine der klügsten Figuren ist, der hat es jetzt auf den Punkt nochmal gebracht. Biden hat Trump schon oft größer gemacht, das Monster, das die Demokratie gefährden will. Die Gefahr betont auch Harris, aber Harris macht ihn eigentlich eher kleiner. Dass Harris und Walz jetzt beide von dem weirden Guy sprechen, also auch auf den Vize JD Vance bezogen, ne? Das macht die ja eigentlich, lässt die ein bisschen schrumpfen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass diese Kombination erstmal ganz gut funktioniert, dass man dem auch ein bisschen was rauszieht, so ein bisschen Dramatik rauszieht. Wenn man jetzt so ihre ersten Wahlkampfveranstaltungen anschaut, also von Harris und Walz, da geht es schon immer noch viel auch um Trump und die Demokratie, aber sie sprechen auch über Gewerkschaften und über den Affordable Care Act, den die Republikaner vermutlich loswerden wollen. Oder es geht um Abtreibungsrechte, also was schon bei den Midterms ein sehr wichtiger Faktor zum Gewinnen war, ja. Sie, finde ich, könnten doch den Fokus viel mehr auf das legen, was sie wirklich verändern wollen. Was sind jetzt die großen Reformvorhaben? Aber es ist so, es fühlt sich ein bisschen anders an als bei Biden. Und auf einmal ist ein bisschen mehr Schwung und es ist auch ein bisschen, Trump ist ein weirder, kleiner, erbärmlicher Guy auch. Also, und ich glaube, es kommt ein bisschen dann immer auf das Verhältnis an, ja, die Mischung. Aber vielleicht funktioniert das.
Neben mehr Schwung und unzähligen Videos, in denen Harris tanzt und lacht oder irgendwo auftritt, braucht es irgendwann Greifbares. Man muss wissen, wofür sie politisch steht. Inzwischen, es geht alles Schlag auf Schlag, hat Harris in einer Wahlkampfrede über ihre Wirtschaftspolitik gesprochen. Sie verspricht Maßnahmen, um die Bevölkerung zu entlasten. Matt Brunig beurteilt diese im Jacobin-Magazin. Einige ihrer Ideen sind gut, einige sind schlecht, die meisten sind mäßig. Schauen wir uns alles genauer an. Harris verspricht $25.000 Subvention für Erstkäufer von Wohneigentum. Das ist laut Brünig eine gute Idee. Sie ist jedoch ungerecht für Leute, die sich trotz der Subvention den Kauf eines Hauses nicht leisten können und natürlich auch für jene, die zur Miete wohnen wollen. Vor einem juchzenden Publikum verkündete Harris weiter, eine Steuergutschrift für den Bau von Einsteigerhäusern einführen zu wollen. Also eine Subvention an Unternehmen für den Bau von kleineren, erschwinglicheren Häusern, geeignet für junge Familien. Brünig findet diese Idee schlecht. Er schreibt, es gibt absolut keinen Grund zur Annahme, dass das Hindernis für den Bau von mehr Wohnraum darin besteht, dass er nicht rentabel genug ist und wir ihn deshalb mit öffentlichen Subventionen versüßen müssen. Um unverhältnismäßigen Preissteigerungen entgegenzuwirken, spricht sich Harris für ein Verbot der überteuernden Preise bei Lebensmitteln aus. Was damit konkret gemeint sei, sei unklar. Die Idee einer Steuergutschrift für Neugeborene wiederum sei grundsätzlich gut. Die ärmsten Eltern würden jedoch keine Steuererklärungen abgeben, weshalb es fragwürdig sei, die Unterstützung daran zu koppeln. Die Ankündigung von höheren Zuschüssen für individuelle Krankenversicherungspläne ordnet Brünig als Pflästerlipolitik ein. Im Grunde sei die gesamte Struktur des Healthcare-Systems so unglaublich schlecht, dass man sie komplett überarbeiten müsste. Die Begrenzung der Ausgaben für Medikamente auf $2.000 pro Jahr pro Person findet der Jacobin-Autor hingegen eine gute Idee, vorausgesetzt, sie sei sinnvoll konzipiert. Was bis Anfang November noch alles passieren wird, ist unklar. Um über alle Wendungen, Überraschungen und Enttäuschungen zu informieren, macht Lukas Hermsmeier für die WOZ und Analyse und Kritik ab September eine eigene Podcast-Serie. Jede zweite Woche wird er mit einer Gästin oder einem Gast über die Präsidentschaftswahl 2024 sprechen. Zu Harris Rede muss man festhalten, falls man sich von ihrer Kampagne hat mitreißen lassen, die Konkretisierung ihrer Politik ist ein erster Moment der Ernüchterung. Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.